Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode 5. Ihr hört uns jede Woche auf pixeldiskurs.de, auf iTunes und auf sämtlichen Podcast-Services. Mich, Stefan Simon, und natürlich
Sebastian Möller. Ein herzliches Hallo.
Ein herzliches Hallo und willkommen. Wie geht's dir?
Soweit gut. Temperaturen sind warm.
Angenehm tropisch.
Angenehm tropisch, ja. Es fehlt nur noch der Sandstrand. Hier in Marburg könnte es schwierig werden, aber wir kriegen das schon hin.
Lahnstrand.
Lahnstrand, genau. Mit Caipirinha.
Was hast du so gespielt über die letzte Woche?
Damit ich mich mal nicht wiederhole, was die Spiele angeht, die ich so spiele, also hier Overwatch und Doom, möchte ich heute was anderes machen, nämlich über ein Spiel reden, was noch gar nicht draußen ist, und zwar Pokémon Go.
Augmented Reality.
Augmented Reality, das Spiel, was gerade durch die Decke geht, wie nichts. Und was irgendwie, glaube ich, auch das Spiel des Jahres wird, wenn es weiter so geht.
Glaubst du?
Ja.
Wegen der großen Resonanz?
Die Resonanz ist gigantisch. Also es spielen ja Leute dieses... Vielleicht sollten wir es auch mal kurz erklären, was das überhaupt ist.
Genau, erklär mal, was Pokémon Go ist.
Pokémon Go ist ein Mobile-Ableger der Pokémon-Reihe von Nintendo. Und zwar wird das Prinzip, also Pokémon zu fangen, sie zu trainieren und gegen andere kämpfen zu lassen, jetzt auf das Smartphone übertragen. Und man kann dann die Pokémon in der freien Welt mittels Augmented Reality fangen und trainieren, soweit ich weiß. Und das ist eine Free-to-Play-App. In Deutschland ist die noch nicht verfügbar, soweit ich weiß. Die ist auch ganz aktuell, jetzt auf Eis gelegt worden, erstmal der Launch.
Wieso das auf Eis?
Die Server brechen zusammen. Die haben nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich ist.
Okay.
Also
man kann ja nicht mit rechnen, wenn man Nintendo ist und ein Pokémon-Spiel veröffentlicht.
Nee, ich glaube, man hat nicht damit gerechnet, dass so viele Leute spielen, die seit Jahrzehnten auch nichts mehr mit Videospielen zu tun hatten. Mhm. Also wenn ich so im Bekanntenkreis gucke oder auch in meiner Facebook-Timeline, wenn da stellenweise dann Leute posten, oh, ich habe einen Carpador gefangen und zwar in meiner Bratpfanne. Also wunderbar. Diese App es fertiggebracht hat, Leute wieder zum Videospielen zu bewegen, die seit Jahren kein Videospiel mehr angefasst haben, aber vielleicht noch so diesen Nostalgiefaktor haben von früher, ach komm, Pokémon, das hat man ja in den 90ern gespielt und jetzt kann man es halt auf dem Smartphone spielen. Und ich glaube, es hat auch mal eben einen Rekord aufgestellt. Es hat Candy Crush vom Platz 1 so der meistgespielten, ich glaube, Handy-Games so gespielt, Mobile-Titel, hat 25 Millionen eingenommen.
Wow.
Innerhalb weniger Tage. Und wie gesagt, offiziell ist es bei uns ja noch gar nicht draußen.
Ja, man muss die APK-Datei runterladen, wenn man das irgendwie spielen möchte.
Genau.
Zumindest auf, ich glaube, mir wurde erklärt, wenn man es auf Android spielen möchte, muss man die APK-Datei runterladen. Da ist dann aber auch nicht klar, ob dann, also es kann auch sein, dass man dann irgendwie geblockt wird oder sowas, ne?
Ja, also das ist dieses Gerücht, das hält sich hartnäckig, so, obwohl viele Leute sagen, dass es halt nicht wahrscheinlich ist, dass man tatsächlich geblockt wird. Aber wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wartet einfach bis zum offiziellen Release. Werde ich auch machen, ja. Ich kenne schon ein paar Kollegen, die spielen das jetzt schon wie Bolle und jagen einen Ratzfratz nach dem anderen im Dönerladen um die Ecke. Google hat bei der Entwicklung übrigens geholfen, ja, also dieses Layout von der Welt.
So wie Google, das ist so eine, ich habe das selber schon mal ausprobiert,
ja.
Pokémon Go, und das ist quasi so eine abstrahierte Google Maps Karte, auf der man stellt sich quasi erst einen Charakter, kann auswählen männlich, weiblich, und dann hat man so ganz geringe Auswahl an Möglichkeiten, wie man individualisieren kann oder sie individualisieren kann. Und dann über die GPS-Daten wird der Standort erfasst und man sieht eine abstrahierte Karte, und auf der Karte werden dann so Ikone von Pokémon angezeigt. Und wenn man sich denen nähert, dann kann man sie versuchen zu fangen. Und wenn man das macht, ich habe das gestern mal ausprobiert, allerdings nur bei einem einzigen Pokémon, nämlich dem Start-Pokémon, da ist es sozusagen so, dass um einen herum automatisch diese drei Start-Pokémon, Bisasam, Glumanda und Shiggy,
genau,
die spawnen quasi automatisch um einen herum, in unmittelbarer Umgebung. Man kann das dann auswählen. Ich habe Glumanda ausgewählt.
Ja, natürlich Glumanda. Natürlich. Es muss Glumanda sein. Also bitte, das habe ich früher auch gemacht bei Pokémon Rot. Das werde ich auch diesmal wieder machen.
Und wenn du das dann anklickst, dann springt das, dann öffnet sich sozusagen deine Kamera, und dann kannst du mit deiner Kamera dich in der Welt umschauen und siehst dann da sozusagen das Pokémon, wie es irgendwo, bei mir war es so, dass es hier bei meinem Fernseher, war das so, das schwebte da einfach nur so in der Luft rum, vielleicht wurde es nicht genau erkannt, weil das Licht hier drin nicht hell genug ist, aber draußen auf der Straße soll das schon mal ganz gut funktionieren. Und dann hat man so einen Pokéball und muss den dann so auf das Glumanda Schnicksen. Weißt ja. du? Das Ding ist allerdings, du hast nur 20 Pokebälle. Mhm. Und wenn du... Ich habe erstmal gar nicht verstanden, wie ich das da genau hinwerfen muss. Ich habe dann diesem Glumanda den Pokéball an den Kopf geworfen. Und dann hat es versucht abzuhauen. Dann bin ich hinterher und habe das dann immer weiter so versucht. Und dann hatte ich irgendwann schon 17 Pokébälle weg, als ich es endlich geschafft habe, das blöde Glumanda zu fangen. Ja. Jetzt habe ich noch 3.
Hast du jetzt noch 3?
Ja. Aber ich konnte dann nicht weitermachen, weil dann der nächste Schritt ist dann, dass das Spiel dich auffordert, einen Namen einzugeben, unter dem du vertreten sein sollst, quasi dein Charakter. Mhm. Und da war dann die Serververbindung problematisch irgendwie.
Genau, das habe ich von Freunden auch gehört, die das probiert haben. Also wirklich, die Server crashen andauernd die ganze Zeit jetzt hier. Und deshalb hat man wohl auch gesagt, einen offiziellen Release wird man für Europa jetzt noch nicht machen. Vielleicht kommende Woche, vielleicht sogar noch später, weiß ich nicht. Aber allein die skurrilen Situationen, die dadurch entstehen, also das, ich glaube, in Australien war es, da war dann ein Pokémon, das konnte man in einer Polizeiwache fangen. Und die Leute sind wie blöde in diese Polizeiwache reingegangen, um dieses Pokémon zu fangen. Und dann musste man tatsächlich ein Schild draußen anheften, um das Pokémon zu fangen, müsst ihr nicht extra reinkommen. Weil das Spiel hat also der Radius ist relativ großzügig, wo das Pokémon angezeigt wird. Also als Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass man hier in Marburg zum Beispiel ein Pokémon vor der E-Kirche fangen kann.
Von hier aus, ja, bestimmt.
Ja, mit Sicherheit.
Also wir sind so vielleicht 200, 300 Meter von der E-Kirche entfernt.
Ja. Also man muss nicht direkt dann in die E-Kirche reinlaufen. Und das ist ja auch sehr clever, dass sie die Pokémon in Städten an Punkten aufstellen, die Touristenmagnete zum Beispiel sind. Oder an Schulen, ja. Ne, damit die kleinen Kinder dann in den Pausen... Oh, guck mal, ich habe einen Glumanda. Oh, herrlich, wunderbar.
Aber werden diese Pokémon, ist es random oder werden die da platziert? Oder werden die von allen Spielern platziert?
Du kannst, das hat mir ein Freund gestern noch gesagt im Chat, du kannst quasi dein eigenes Pokémon an einen bestimmten Punkt hinstellen, ja, und damit andere Leute dieses Pokémon dann fangen können, müssen sie es bekämpfen. Ah, also du kannst dein Pokémon quasi dann so als Gegner hinstellen und, Ich weiß nicht, wie das jetzt genau funktioniert. Man kann dann, glaube ich, auch noch so ein Team wählen, ja, bei dem man dann zugehörig sein möchte und dass man dann gegen die Teams von anderen Spielern dann kämpft, entsprechend. Es ist ganz, ich glaube, da steckt schon durchaus Futter hinter, aber wie gesagt, es ist Free-to-Play und man könnte sich theoretisch dumm und dämlich zahlen an diesen, mit diesen Pokebällen, die es dann wahrscheinlich gibt und anderem Gedöns. Da stellt sich jetzt die Frage, glaube ich, langzeitmäßig, kann man all die Sachen auch erreichen, ohne dass man dafür Geld ausgeben muss?
Soweit ich weiß, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst Pokebälle nur gegen Bezahlung bekommen. Bekommst du irgendwie für 1 Euro so und so viele Pokebälle. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Soweit bin ich noch nicht. Meine Cousine hat mir das erzählt. Mhm. Die ist da auch im Moment total dabei. Und die hat mich auch davon überzeugt, das mal zumindest auszuprobieren. Das schönste Feature daran finde ich eigentlich, dass man, wenn man dann irgendwie durch die Stadt läuft und dann trifft man auf jemanden, der das auch spielt, kann man gegen die Person kämpfen.
Ja.
Und das ist halt irgendwie ganz unterhaltsam, weil man dann steht man halt so voreinander und hält so die Kamera hoch und sieht dann das Pokémon des anderen und kann dann so einen kleinen... Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das würde ich aber gerne mal sehen, wie das funktioniert.
Es ist halt... die Weiterentwicklung dessen, was man in den 90er Jahren bei Pokémon hatte, weil man natürlich, also ab damals hat man das ja noch mit diesem Link-Kabel gemacht, wer sich daran noch erinnert, ne, zwischen den Gameboys, und ich finde, das ist sehr reizvoll. Und der Michael Graf von der GamePro, der hatte da einen ganz schönen Kommentar zu gemacht als Video, weil er gesagt hat, neben Virtual Reality ist Augmented Reality wahrscheinlich so die Zukunft des Gaming, weil es viel sozialer ist. Eben weil du durch die Stadt laufen kannst und dann kannst du jetzt eben wie bei Pokémon, das ist eine große IP, ja, früher war dieses Augmented Reality eher so die Nerd-Ecke und jetzt ist es wirklich für ein breites Massenspektrum ausgelegt, weil jeder kennt Pokémon und deshalb wundert es mich aber nicht, dass das jetzt auf Platz 1 der Download-Charts steht. Insofern, also ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren, weil ich finde den Gag halt lustig, dann läufst du durch die Stadt und man sieht, ich habe heute schon gesehen, wo ich mit dem Bus hierher gefahren bin zu dir, dann habe ich über die Schulter geguckt, ah, guck, da spielt auch gerade einer.
Ja, ja, da siehst du dann die Leute mit dem Handy so hochgehalten durch die Gegend laufen, ne? Ja, und irgendwie einem Pokémon hinterher rennen.
Man kann auch, das hat mir auch ein Kumpel erzählt, es gibt so Eier im Spiel, ja, und die kann man ausbrüten. Dafür musst du aber eine bestimmte Anzahl von Kilometern laufen. Man kann das natürlich cheaten, indem man sagt, na gut, ich setze mich ins Auto und dann fährt man halt die 5 Kilometer, statt sie zu laufen. Das kann man dann, keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit machen, ja, wenn man Pendler ist zum Beispiel.
Aber ich denke irgendwie, also als Zukunft des Gamings möchte ich es noch nicht ausrufen, weil ich finde, es ist genau das, wie du gerade sagtest, es ist irgendwie, es ist ein netter Gag, es ist auch vielleicht, wenn man jetzt mal irgendwie ein bisschen Zeit hat und man möchte sowieso einen Spaziergang machen oder sowas, dann würde ich das vielleicht machen. Aber Pokémon erzählt mir halt nicht wirklich irgendeine Geschichte und ist halt eher so, ja, ist halt so eine Nebenbei-Geschichte, die man halt machen kann. So ein bisschen wie Geocaching.
Ja, also letztendlich ist es ja Geocaching.
Halt letztendlich ist es Geocaching, nur mit Pokémon. Ja. Also wir können das dann ausprobieren und dann nächste Woche weiß ich vielleicht mehr.
Wenn es bis dato draußen ist, werde ich mir auch die App mal runterladen. Und vielleicht machen wir dann auch mal hier Fat Beef, treffen uns dann vor der E-Kirche und Zaubosa oder wie die anderen Viecher
heißen. Wäre auch cool, wenn man irgendwie, das mit diesen Teams wäre wirklich schön, weil dann könnten wir zum Beispiel so zusammen rumlaufen, könnten ein Team sein und dann gegen andere Pokémon trainieren und andere Teams kämpfen.
Ja, anscheinend ist das auch so, dass du quasi eine Fraktion hast. Ich glaube, drei Fraktionen sind so gelb, blau und gelb, blau und rot.
Ja, rot,
korrigiert uns, aber ich glaube, das war's. Und dann, ich muss da nochmal genau durchsteigen, aber wenn das wirklich so ist, dass man wirklich Teams bildet und dann damit eine Stadt quasi so für sich einnehmen kann, so an Posten, ja? Dass man sagt so, okay, dann das rote Team gewinnt mehr Gebiete, meinethalben, ja? Oder stellt dann dort immer seine Pokémon an den entsprechenden Stellen auf und die anderen müssen versuchen, die zu schlagen. Ich glaube, dann ist auch keine klassische Handlung nötig, wie bei den Pokémon-RPGs, denn das sind es ja letztendlich. Sondern die Geschichten schreibt man dann selbst. Das hat dann, glaube ich, eher den Reiz. Also man muss das beobachten, aber als Augmented Reality ist das jetzt das erste große Ding, was wirklich massentauglich ist.
Ich weiß, was ich im Moment spiele.
Wahrscheinlich wieder Final Fantasy.
Richtig, richtig, immer noch Final Fantasy. Aber ich hatte gestern ein großes Erfolgserlebnis. Ich habe nämlich, es ist ja so, dass man, also ich bin ja schon längst im Endgame.
Ja.
Also erstmal, was weiß ich was, 50, 60 Stunden brauchst du erstmal, um überhaupt da hinzukommen, bis du jetzt also theoretisch den Endboss besiegen kannst. Mhm. Und dann habe ich jetzt nochmal, bin ich jetzt so ungefähr 40 Stunden nochmal am Grinden gewesen. Ich habe jetzt so um die 100 Stunden. Und jetzt bin ich endlich an dem Punkt, ja, alle Monster gefangen, von allen Monstern 10 Exemplare, alle Celestial Weapons, ja, das sind ja diese super Spezialwaffen, für die man auch unheimlich lange braucht, bis man sie alle bekommt.
Hast du es jetzt auf Platin?
Also ich bin noch nicht da, ich bin auf einem guten Weg.
Oh, okay.
Weil ich habe nämlich, da gibt es nämlich einen schönen Trick, es gibt nämlich den Don Tonberry Trick, den kannte ich vorher noch nicht, aber der ist relativ verbreitet in dieser Final Fantasy Community. Du musst nämlich für eine Trophy musst du es auch schaffen, dass du quasi du levelst da immer mit so einem Sphärobrett auf. Kennst du das? Erinnerst du dich da auch dran?
Ja.
So ein Sphärobrett, Sphere Grid heißt es auf Englisch, wo du halt immer diese Knoten freischaltest und dadurch deine Charaktere auflevelst.
Okay, ja.
Und du musst für eine Trophy es halt schaffen, dass alle Charaktere das maximal ausgebaut haben quasi. Also jeder einzelne Knoten muss freigeschaltet sein für jeden Charakter. Und das braucht normalerweise wahnsinnig viel Zeit. Aber mit diesem Trick kann man es so hinbekommen, dass man also wirklich innerhalb von 2 Minuten schießen da die Erfahrungspunkte durch die Decke. Das wäre jetzt zu kompliziert zu erklären, wie das funktioniert. Braucht jede Menge Vorbereitung. Aber es funktioniert. Und dann hatte ich nach diesem Kampf, war es dann so, dann kam ich aus diesem einen Kampf raus, wo man diesen Trick macht. Mhm. Und dann habe ich erstmal dabei zugeschaut, wie eine Viertelstunde die Erfahrungspunkte gerieselt sind, ja. Und dann Level up, Level up, Level up, Level up. 80 Level up.
Badet in Erfahrungspunkten.
Ach, ja. Das war richtig erfrischend.
Milliardäre baden in Geld und Stefan badet in Erfahrungspunkten, lässt es regnen.
Ja, 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 in Sphero-Leveln. Richtig gut, richtig gut. Da weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich noch, also 1-2 Wochen werde ich auf jeden Fall noch brauchen, bis ich da wirklich irgendwie was reiße im Endgame. Aber ich habe auch noch einen Flash-Tipp mitgebracht. Flash-Tipp der Woche. Und zwar, das gibt's da ein Spiel, das passt zu unserem heutigen Thema so ein bisschen. Das ist nämlich das Spiel.
Wir haben noch gar nicht verraten, was das Thema ist. Stimmt, oder?
Sollen wir das verraten jetzt schon?
Ich weiß es nicht.
Wir können es ruhig verraten eigentlich, oder?
Ja.
Also komm, wir machen natürlich erst kommt natürlich eine Presseschau und so. Und dann haben wir eine Top 5, nämlich sprechen wir über die Top 5 derjenigen Spiele, die uns am stärksten mit ludonarrativer Dissonanz aufgefallen sind. Negativ aufgefallen sind.
Negativ aufgefallen sind. Und derjenige, der jetzt nicht weiß, was das ist, das erklären wir dann noch entsprechend.
Ja, aber es ist auch
nicht kennen. Aber es ist gar nicht kompliziert.
Es ist ein Begriff, den, glaube ich, also viele Leute sind ein bisschen genervt von diesem Begriff der ludonarrativen Dissonanz. Das kommt auch in diesem Flash-Spiel zum Tragen. Das ist nämlich ist wirklich ein kleines Browser-Ding von Pippin Barr und Jonathan Lessard. So heißen diese zwei Menschen, die das gemacht haben. Da spielt man sozusagen in 5 Leveln Referenzen auf die Game Studies durch. Sodass du am Anfang, das erste Level ist Magic Circle. Und dieses Konzept des Homo Ludens von Johann Huizinga, der sozusagen annimmt, dass das Spiel ein kulturelles Kernelement des Menschen ist. Und dann bist du da quasi in so einer kleinen Plattform und in der Mitte ist so ein weißer Kreis, das ist der Magic Circle. Mhm. Und wenn du da reinläufst, dann wird so ein kleines Feuerwerk abgeschossen. Also solche Sachen halt. Lauter lustige Sachen. Also ich möchte jetzt noch nichts verraten, wie die weiteren vier Level sind. Wobei eins kann ich vielleicht verraten, weil da sprechen wir nämlich gleich noch drüber. Das dritte Level ist nämlich Narratology versus Ludology. Und da geht es genau um diesen, wie nennt man das? Zwist.
Ja.
Zwischen Narratologen und Ludologen, der immer so beschworen wird, den ich aber noch nie selbst irgendwie großartig so erlebt habe. Aber ja, den soll es ja gegeben haben und es soll auch immer noch Leute geben, die sich einer dieser beiden Fraktionen ganz stark zurechnen. Auf jeden Fall, das Game Studies-Spiel Pippin Bar, also PIPPINBARR.com, da findet ihr das. Ihr findet den Link auch wie immer in den Shownotes. Ansonsten hast du noch was du sonst noch spielst?
Ich versuche bei Geometry Wars auf der PlayStation 4 die ganze Zeit den Highscore von einem Freund von mir, dem Benta. Ja, Benta, ich habe dich hier in diesem Podcast verewigt.
Oh, Grüße an Benta.
Grüße an Benta.
Unbekannterweise von mir, ich kenne ihn ja gar nicht.
Aus dem PS4News.de Forum. Ärgere ich ihn jetzt einfach mal.
Bloßgestellt.
Ja, werde ich nachher schön Post kriegen. Nee, morgen dann schön Post kriegen, wenn es dann online ist. Genau, weil ich versuche die ganze Zeit den Highscore von ihm zu knacken bei Geometry Wars. Der hat innerhalb von 3 Minuten Geometry Wars, ne, Twin-Stick-Shooter und dann möglichst viele, naja, es sind ja keine Viecher, also so diese abstrakten Formen abballern dann, ne, und entsprechend dafür Punkte kassieren und den Highscore hochtreiben, und der hat bei einem Level innerhalb von 3 Minuten über 2 Millionen Punkte geholt. Und ich schaffe da vielleicht, da muss ich mich echt noch ranhalten, so vielleicht so 500.000 bis 800.000. Ja.
Oh.
Und
ist er geglitscht oder was?
Ich glaube nicht, dass er geglitscht ist, aber Benta ist diesbezüglich ein Sturkopf. Wenn er sich was in den Kopf setzt, dann macht er es richtig.
Ja, ich auch.
Und
Platin-Trophäe.
Ja, ja, genau. Deshalb, also das versuche ich so immer wieder just for fun zwischendurch. Und ja, ansonsten natürlich Overwatch halt, aber da habe ich schon genug drüber gelabert.
Okay, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Artikel der Woche, auf unsere Presseschau. Pixel-Diskurs. War gut, ne?
Ja.
Ich habe jetzt dieses Mikrofon so rumgebogen. Ich weiß, das hat man bestimmt gehört in der Aufnahme.
Wir haben nämlich die Mikrofone getauscht, wem es vielleicht auffällt.
Ja, einfach mal so zum Ausprobieren. Mal gucken, wie das ist. Du hast 2 Artikel mitgebracht, ne? Ich habe 1 Artikel nur mitgebracht. Und einer davon ist derselbe.
Ja, also, ja. Haben wir eigentlich 2 Artikel letztendlich.
Also haben wir 2 Artikel.
Genau.
Ich hab mitgebracht, soll ich kurz zusammenfassen? Die Paidia-Artikel.
Genau.
Artikel Nummer 1. Die Paidia-Sonderausgabe Das Ludische Selbst ist erschienen von Martin Hennig und Inokentic Kreknin. Mhm. Heißt die zweite Person. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und natürlich findet ihr mal auf paidia.de, wisst ihr ja. Und das ist sozusagen eine, ja, wie sagt man dann, fast schon so ein Sammelartikel, könnte man sagen. Ich habe aber nur diese Einleitung, diese übergreifende Einleitung durchgelesen. Du wahrscheinlich auch, ne? Da kommen dann unten dran noch
5 weitere. Ich hatte den Rest auch gelesen.
Alle 5?
Ich habe versucht, den Artikel, so bis dann unten die anderen Artikel erwähnt werden.
Genau, und die, aber also das, genau, das ist ja das ja, habe ich auch am Anfang nicht ganz so begriffen. Aber
das war die Einleitung.
Genau, das ist die Einleitung sozusagen. Das ist die,
okay, also, gut, dann haben wir das gleiche gelesen.
Du kannst dir das quasi vorstellen wie so eine, deshalb heißt es auch, glaube ich, Sonderausgabe, wie so ein digitaler Sammelband, wo dann in diesem übergreifenden Artikel wird so das Grundkonzept irgendwie vorgestellt und die Grundgedanken, und dann gibt es, wie viel sind es, 6 Beiträge, die dann darauf folgen. Und was in dieser Sonderausgabe von Paidia, das Ludische Selbst, da geht es halt hauptsächlich um die Frage, wie Subjektbildung sich durch digitale Spiele verändert. Also was zum Beispiel passiert mit diesem klassischen bürgerlichen Subjekt, was irgendwie eine Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit und sowas mit einbezieht. Was passiert damit, wenn man jetzt in einem digitalen Zeitalter lebt? Und da hatten sie, also sie hatten viele interessante Punkte, viele Sachen, die ich spannend fand. Mhm. Und zwar hatten sie, also sie gehen so auf mehrere grundlegende Diskurspositionen ein, die in den Game Studies sich immer mal widerspiegeln, aber auch in anderen Denkrichtungen, sage ich mal. Sie haben dieses Konzept der, sie stellen dieses Konzept vor von oder diesen Begriff der indeterminierten Determiniertheit.
Schönes Wort, ne?
Das fand ich auch ein sehr schönes Wort.
Es ist, also generell, wer den Artikel liest, sollte sich darauf gefasst machen, er ist recht hochgestochen verfasst.
Ja.
Und wer bestimmte Termini nicht kennt aus den Game Studies, so wie ich zum Beispiel, der ich ja noch relativ frisch beim Pixel-Diskurs bin, also klar, man kennt Autoren, die erwähnt werden wie Foucault oder Adorno, ja. Also ich zum Beispiel, ich muss sie kennen, ja. Wenn man Politikwissenschaft studiert und noch nie was von Adorno gehört hat, dann läuft was falsch. Aber man muss da schon am Anfang durchsteigen. Und ich hatte erst das Problem, dass ich dachte, was hat das jetzt mit ludonarrativer Dissonanz zu tun?
Nee, gar nichts,
ja?
Gar
nichts. Genau, dann lese ich das und denkst du, Moment, darum geht's doch gar nicht.
Genau, darum geht's gar nicht. Es geht, also das ist unabhängig von der ludonarrativen Dissonanz.
Ja.
Es ist schon, ich stimme dir halt zu, dass die Sprache des Artikels ist sehr, sehr distinguiert, sehr universitär, sehr akademisch. Und ich musste dann auch beim Lesen ein bisschen zurückdenken an die Kollegen von den digitalen Gesprächen, die wir in der Episode 3 erwähnt hatten,
ja,
die sich so ein bisschen darüber unterhalten haben, ob es denn nicht auch die Aufgabe von Wissenschaft ist, Wissen irgendwie allgemein zugänglich zu vermitteln.
Ja.
Und das ist natürlich so, dieser Paideia-Artikel hier, der vernachlässigt das vollständig. Also das ist wirklich nur ein Text für Leute, die in den Game Studies unterwegs sind oder in der Kulturwissenschaft, genau, die einen universitären Background haben. Ansonsten steigt man da nicht durch. Da wird zu viel vorausgesetzt und die Sprache ist auch zu, ja, wie soll man sagen, zu viel Fremdsprache für jetzt jemanden, der wirklich, der nicht studiert oder so. Aber ja, was ich noch sagen wollte, ist diese Sache der indeterminierten Determiniertheit zum Beispiel. Das sind so Begriffe, die klingen erstmal super fancy und super kompliziert. Mhm. Indeterminierte Determiniertheit. Im Grunde bedeutet es aber nichts anderes, dass Spieler sich eben in ein streng geregeltes System begeben, deshalb ist es determiniert, aber sie machen es ja freiwillig, sie begeben sich freiwillig da rein. Sie werden nicht gezwungen zu spielen, das war auch diese, ne, also Spiel muss kann ja nie aus Zwang entstehen. Und das ist nichts anderes als die indeterminierte Determiniertheit. Das ist einer der Aspekte, die angesprochen werden. Foucaults Konzept von Macht und Gouvernementalität wird diskutiert. Und klar, das sind so diese typischen Foucaultschen Positionen, dass irgendwie Macht und Freiheit keine Antonyme sind, sondern sich überhaupt erst gegenseitig ermöglichen, also Freiheit überhaupt erst durch Macht ermöglicht werden kann. Und da fand ich unter dem Punkt Foucault fand ich besonders interessant, wenn man sich die Subjektbildung anschaut, das ist nämlich, was mir schon häufiger auch aufgefallen ist, dass das Spiel selbst natürlich eine Ideologie in sich trägt. Ja, also irgendwie, dass alle möglichen kommunikativen Strukturen tragen Ideologien in sich, Macht und, also Machtmechanismen und Ideologien. Hm. Und im Spiel ist es eben häufig so, dass dort eine Ideologie von Normalisierung und von Effizienz transportiert wird. Also Normalisierung in dem Sinn, dass ein Standard festgelegt wird, dem zu entsprechen es gilt, ja, also dem du entsprechen musst als Spieler, und Effizienz einfach so eine, ja, so ein ressourcenoptimiertes Verfahren. Ja. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das fand ich, das ist mir immer mal wieder aufgefallen und ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, darüber was zu schreiben. Und ich glaube, also da gebe ich den, da finde ich die Beobachtungen oder die Interpretation von Foucault und ihre Anwendungen auf Games sehr treffend.
Ja.
Und dann kommen noch einige andere Aspekte dazu. Judith Butler, ne, mit ihrem Konzept ist von einem prozeduralen Subjekt, also einem Subjekt, das nicht einmal entsteht und dann sozusagen identitär vorhanden ist, sondern ein Subjekt, das sich immer wieder verändern kann und das auch mit in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen involviert ist.
Ja, genau, klar.
Subjekte, die irgendwie in einem Abgrenzungsverhältnis, aber gleichzeitig auch im Zusammenwirken mit Objekten entstehen, ja. Genauso wie halt Freiheit und Macht nicht sich diametral entgegengesetzt sind, sind es auch Subjekt und Objekt nicht. Und dann habe ich noch ein Zitat habe ich mitgebracht. Also der Endpunkt dieses Artikels, und das fand ich so, also sozusagen, das bringt es auch ein bisschen auf den Punkt, ist quasi, dass das Subjekt immer im Zusammenspiel zwischen dem Menschen, dem Selbst, dem Bewusstsein des Menschen entsteht und etwas anderem, ja, etwas Äußerlichem. Das kann ein kultureller Diskurs sein, es können andere Menschen sein oder es kann auch eine Maschine sein. Ein Spiel zum Beispiel. Und dazu, da habe ich das Zitat gefunden, hier Zitat aus dem Paidia-Text, da kriegt man auch eine Kostprobe der Sprache. Achtung, Obacht. Die Interferenzen von autonomer Spielpraxis und den heteronomen Größen Code und Technik von real spielender Person, möglichem Immersionssubjekt und intradiegetischer Figur werden zu Versuchsanordnungen, die nicht nur neue soziale Praktiken, sondern auch grundsätzlich neue Subjektmodelle produzieren oder zumindest produzieren können.
Also wer bei diesem Auszug jetzt nicht erhöhten Herzschlag und Gänsehaut bekommen hat, dem kann ich auch nicht helfen.
Ja. Das ist Passion, ja, pure Leidenschaft, die da drin steckt.
Naja, es ist schon...
es ist akademische Sprache eben, ja. Also was findet man in vielen akademischen Texten jetzt. Aber als journalistisch kann man das wahrscheinlich nicht wirklich, oder als, nee. Also wenn schon als Wissenschaftsjournalismus
behandeln. Ja, genau, es ist mehr Wissenschaftsjournalismus, denn sonst was.
Eine einzige These in diesem Aufsatz fand ich problematisch. Mhm. Ich stehe nämlich nicht auf Medienontologie. Ich finde Medienontologie immer schwierig. Also anzunehmen, dass einem Medium gewisse Eigenschaften zu eigen sind, die auf alle anderen nicht zutreffen. Und sie haben das am Ende des Textes auch ein bisschen relativiert, aber es scheint mir doch so schon dieser Gedanke mitzuschwingen, dass Computerspiele oder digitale Spiele machen was ganz Neues, was es vorher noch nicht gab und was auch es in anderen Medien nicht gibt. Mhm. Und da bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob man das so sagen kann. Ich finde das immer sehr schwierig. Man müsste nur ein einziges Beispiel finden und könnte dann schon sagen, dann ist die Medienontologie eigentlich kaputt.
Ja, weil die Medienontologie setzt ja voraus, dass es ganzheitlich ist. Und in dem Moment, wo ich ein
Gegenbeispiel... Gegen das Mikro gehauen.
Mal gucken, ob man das nachher hört. wo man ein Gegenbeispiel nennen kann, ist das dann wieder obsolet. Und diese... Ich persönlich tue mich auch immer bei Aussagen schwer, die sagen, wenn dann, dann ist das der richtige Weg. Und das ist der einzig richtige Weg. Habe ich neulich bei einem anderen Artikel, der jetzt nichts mit Videospielen zu tun hat, gehabt, wo dann jemand sich darüber ausgelassen hat, nur so können wir, da ging es um die Frage, wie könnte die Welt in 100 Jahren sein, und das hat jemand aus agrarwissenschaftlicher Sicht gemacht, war eigentlich ganz interessant, also aus landwirtschaftlicher Sicht, und der war halt ein, wie hat er sich selbst genannt, ein Agrarrevoluzer, und der hat dann, gesagt, ja, nur so können wir das in Zukunft machen, ja, und immer wenn Leute sagen, das ist der einzig wahre Weg, werde ich immer persönlich ein bisschen skeptisch oder ein bisschen vorsichtig. Also man sollte nie der Auffassung sein, dass man die Weisheit mit dem Löffel komplett intus hat, dass man sagt, ich kenne den einen Weg, der richtig ist, um meine Zukunftsvorhersage machen zu können oder sonst etwas. Mhm. Aber das nur nebenbei.
Ja. Oder überhaupt halt eben zu beschreiben, dass einem Medium irgendwas ganz spezifisch zu eigen ist.
Ja.
Weil es halt einfach auch Dynamiken geben kann, das sagen die, es relativieren die am Ende ihres Artikels auch, kann ja auch sein, dass es im Kino vielleicht spezielle Kategorien des Films gibt, die eine ähnliche Wirkung hervorrufen können oder so. Also ich stelle da halt das Spiel nicht grundsätzlich über oder unter andere Medien. Ich würde schon zugestehen, dass es vielleicht schon eigene Dynamiken hat und ein eigenes Momentum in der Hervorbringung von Subjekten, ja? Mhm. Oder im Einfluss auf das Bewusstsein des Subjekts. Aber ich möchte da jetzt keine medienontologische generelle Annahme daraus ableiten. Es sind jedenfalls am Ende dieses Artikels gibt es dann 6 weitere Artikel. Falls euch das interessiert, dann geht auf paidia.de. Falls euch das interessiert, ihr ein bisschen Zeit habt, die Artikel sind nämlich lang.
Der ist ziemlich lang, ja.
Die sind ziemlich lang und ihr mit euch akademische Sprache nicht fremd ist.
Wenn sie euch nicht schreckt.
Genau. Lasst euch nicht schrecken. Was hast du noch dabei?
Ich habe noch was einen zweiten Artikel dabei. Und zwar, ich musste nämlich gerade nochmal nachgucken, weil ich will das ja ganz richtig und korrekt machen. Es ist ein Artikel aus Spiegel Online Da kann man sich jetzt schon denken, der wird nicht sonderlich wissenschaftlich sein.
Sondern von wem? Ist, hast du nochmal nachgeschaut?
Ja, von Angela Gruber. Und betrifft das Thema E-Sport. Und zwar heißt es, wie Fußballvereine ins Gaming drängen.
Ach ja.
Ja. Und zwar geht es darum, dass mittlerweile Fußball-Profivereine wie Schalke 04 oder VfL Wolfsburg nicht mehr sich nur dem Spiel auf dem Rasen widmen, sondern auch dem virtuellen Gaming, dem E-Sport. Und mittlerweile dort ja Profi-Gamer-Teams gesponsert werden. Und wie versucht wird, dadurch auch eine neue Marktquelle und auch natürlich Geldquelle zu erschließen. Weil das Thema E-Sport, was vor, das wird auch im Artikel beschrieben, so was vor Jahren noch so relativ eine Schmuddelecke war, wo man dann sagt, so ja, die Nerds, die in ihren Kellern dann sitzen auf einer LAN-Party und Pizza in sich reinfuttern, davon sind wir heute weit entfernt. Ne? Es werden enorme Summen bei Turnieren ausgespielt, bei Spielen wie League of Legends zum Beispiel. Ich glaube, es ist immer noch der Klassenprimus, was Gewinne angeht, ja. Vor allem in Südkorea.
Ja.
Und jetzt hat zum Beispiel Schalke 04 hat auch ein League of Legends Team und seit neuestem jetzt auch ein Team zum Thema FIFA, wo ich mich gefragt habe, ja, wenn ihr das schon macht, hätte ich direkt FIFA genommen. Das passt ja am ehesten. Da gab es übrigens auch viele Beschwerden dann von den einzelnen Fans der Vereine, weil die dann gesagt haben, ja, das Spiel findet auf dem Rasen statt und nicht auf okay, die Gitarre wird rausgeholt.
Ja, fahr ruhig fort. Ich wollte das extra leise und unauffällig machen.
Ja, wolltest du. Hat nicht funktioniert. Und genau, also im Artikel wird dann halt beschrieben, wie diese Vereine jetzt in dieses Metier drängen wollen, damit Geld verdienen wollen und das auch wirklich, das versucht wird, professionell aufzuziehen. Also diese E-Sport-Teams, die bekommen auch wirklich ja quasi so Trainingszentren gestellt und in Zukunft sollen zum Beispiel die Spieler halt von Schalke 04, von dem E-Sport-Team, die sollen dann auch angegliedert werden an das nach Gelsenkirchen, damit die dann dort entsprechend auch trainieren können, auch körperlich trainieren können. Da war ein sehr schöner Satz, den muss ich...
Was trainieren die denn? Was machen die denn?
Ja, auch
körperlich. Dauerzocken oder?
Ja, also klar, natürlich die Spiele selbst und...
Also Kreislauftraining.
Da gab es auch einen schönen Satz, ich scrolle hier mal gerade runter, den fand ich nämlich irgendwie ganz passend. Ach ja, übrigens auch andere, auch das wird erwähnt, wo ich hier gerade runter scrolle nochmal, auch andere Vereine wie Bayern München zum Beispiel haben auf Anfrage von der Redakteurin, wo dann gefragt wurde, haben sie auch Interesse am E-Sport? Und haben zum Beispiel Vereine wie Bayern München gesagt, wir analysieren den Markt. Klingt toll, ne?
Mhm.
Da gab es einen schönen Satz, den fand ich nämlich genau. Ach ja, und auch die Skepsis von Sportorganisationen wird ebenfalls, also wirklichen Sportorganisationen, weil es steht nämlich in Frage, ist E-Sport wirklich Sport? Ne, das ist ja diese immerwährende Frage. Oder könnte E-Sport sogar mal später olympisch werden? Ja,
warum nicht?
Ne? Ja, die Widerspende. Es gibt ein Gutachten des Berliner Abgeordnetenhauses und darin heißt es, Zitat aus dem Artikel, E-Sport nicht als Sport im rechtlichen Sinne anzusehen und nicht als Sport anerkennungsfähig ist.
Warum?
Es wird hier nicht im Artikel jetzt erwähnt, warum, aber es wird im Nachgang auch direkt gesagt, dass zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund, also der DOSB, als die wichtigste Dachorganisation des deutschen Sports, führt E-Sport bisher nicht als Sport und hat wohl auch bisher keine Ambitionen diesbezüglich. Das Problem sei nämlich darin, nochmal hier, um zu zitieren, ein entscheidendes Problem für die Gaming-Szene wird aus der Aufnahmeordnung des DOSB deutlich. Es fehlen gemeinnützige Strukturen, die es bei anerkannten Sportarten gibt, die Nachwuchsarbeit und die Vereine. Wobei sich das jetzt auch in Zukunft bessern soll. Also wirklich Profivereine und Profiligen dann auch mehr kommen sollen. Und halt das Videospiel, was für uns, wir sind ja auch Normalspieler, Das ist dann eine ganz andere Sache dann. Ja, das ist dann wirklich Profi-Gaming Deluxe wahrscheinlich.
Aber ich meine, diese, die meisten, also wenn man jetzt annimmt, dass sowas wie Schachsport sein kann und sowas, ne, dann werden die ganzen anderen Voraussetzungen des Sportseins ja erfüllt.
Ja.
Also gemeinnützige Organisation braucht es und Trainingsgeschichten und Jugendförderung.
Ja, aber genau, Jugendförderung. Und da ist jetzt der Satz, den ich eigentlich gesucht habe, weil den fand ich irgendwie ganz ulkig. Und zwar über die Kondition von Spielern, ne, in sportlicher Hinsicht. Da heißt es, ein gesunder Körper ist wichtig für die Performance der Spieler. In Sachen Sporttherapie haben viele Gamer noch einiges nachzuholen. Sagt Schalkes E-Sport-Chef Tim Reichert.
Ja.
Den Namen kennen vielleicht auch einige aus der Fußballszene und auch E-Sport-Szene, denn der hat beides gemacht. Sowohl selbst gespielt im Fußball als auch im Gaming-Bereich. Und ja, ist eigentlich ganz interessant, einfach mal so zu sehen, wie diese Szene jetzt am Erblühen ist. Und man kann jetzt darüber streiten, ob es unbedingt hilfreich ist, dass jetzt große Vereine, Sportvereine sich dem jetzt annehmen und damit natürlich auch Geld machen wollen. Das ist ganz klar, die machen das nicht aus Luft und Liebe.
Das ist deren Motivation, ja.
Und aber na gut, es gibt nun mal Spieler, die haben dieses Talent, die haben die Möglichkeiten dann auch in ihren entsprechenden Spielen, wenn sie gut sind, ja, entsprechend dann auch Geld vielleicht damit zu verdienen. Und wer bin ich, dass ich denen in Abrede stelle, bei solchen Turnieren zu spielen und im Zweifelsfall zu gewinnen. Nur weil ich selbst nicht kann.
Ja, und es ist ja auch, es erfordert ja auch eben Training und Verständnis der Mechanik, genauso wie du jetzt beim klassischen Fußball brauchst du das ja auch. Nur es ist halt anders gelagert.
Ja, und vor allem, da die solche, es sind ja Teamsportarten in dem Sinne und da brauchst du Teamplay, also brauchst Kommunikation ist ganz wichtig, dass die funktioniert. Und vielleicht in 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es dauert, könnte dann auch E-Sport tatsächlich olympisch werden. Würden vielleicht wieder mehr Leute auch Olympia schauen oder noch mehr als wahrscheinlich sowieso schon die halbe Welt jetzt wieder in Rio.
Ist jetzt gerade wieder Olympia
fängt oder wieder, was? Wird wieder anfangen jetzt, genau, ich glaube im Juli. Jetzt.
Ich kenne mich ja mit sowas überhaupt
nicht. Es ist ja gerade die EM ist in den letzten Zügen, fängt schon wieder in Rio. Ist jetzt Rio, genau.
Weißt du, was du unbedingt machen musst? Du musst mir unbedingt den Link zu dem Artikel dann schicken oder mich daran erinnern, dass ich das dann in die Shownotes
mache. Ja, genau, das wird in die Shownotes gepostet. Wie gesagt, kam auf Spiegel Online und obwohl ich kein großer Spawn-Fan bin, was die Artikel angeht, der war soweit ganz solide. Kann man sich auf jeden Fall durchlesen.
Das war unsere Presseschau.
Ja. Wer hat es erkannt? Es war Löwenzahn. Also bitte, wer das nicht erkannt hat. Löwenzahn. Ach Gott, das war so schön.
Wollen wir uns der Top 5 zuwenden?
Richtig, genau, unsere Top 5.
Wir haben eine Top 5 zusammengetragen zur ludonarrativen Dissonanz. Weißt du, wie ich auf das Thema gekommen bin jetzt?
Nee.
Es ist ja, ludonarrative Dissonanz ist ja schon länger so ein Begriff und dann heißt es dann immer, ja, ist eigentlich irgendwie blöde und ludonarrative Dissonanz, wer kümmert sich schon darum? Mhm. Jetzt ist aber so, ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben, 2013, glaube ich, nee, wann war das?
Mhm.
Weiß ich gar nicht. Ist schon ein paar Jahre her. Da waren wir noch nicht Pixel-Diskurs, da waren wir noch Game Lab, ja? Mhm. Und hatten einen WordPress-Blog, ganz konventionellem Design. Und da ist einer der ersten Artikel, der da erschienen ist, war von mir. Hm. Und ging es um die ludonarrative Dissonanz. Und jetzt habe ich bekommen von dem Bernhard Runzheimer, der hat mir einen Screenshot geschickt aus einem Buch. Das ist jetzt kürzlich erschienen von Christian Niebler. Achievements und Explorations heißt das Buch. Ich habe das selber noch nicht gelesen, aber Bernhard hat es zur Rezension da, um eine Rezension drüber zu schreiben. Und pass auf, da schreibt doch der Christian Niebler über mich.
Über dich? Du bist Fame.
Ja. Das war meine akademische Geburtsstunde. Das ist jetzt schon auch ein bisschen her, dass das Buch erschienen ist. Aber der hat er sich jedenfalls bezogen auf meinen Artikel zur ludonarrativen Dissonanz und hat mich kritisiert. Und das ist ein kurzer Absatz. Lest mal kurz vor, ne?
Ja, mach das.
Auch Simond verwendet den Begriff, also ludonarrative Dissonanz. Er bezeichnet den Widerspruch, dass sich die Spielhandlung der 2013 erschienenen Neuauflage von, ich lasse es jetzt mal aus, darum dreht, dass die... das lasse ich aus. Ansonsten spoilern wir hier schon was für die Top 5.
Ja.
als ludonarrative Dissonanz. Bei dem Versuch, mithilfe Literatur- und filmwissenschaftlicher Fachtermini den Begriff ludonarrative Dissonanz zu definieren, scheitert er aber. Da bin ich gescheitert. In dem Artikel.
Boah.
Sowas.
Du hast es nicht gemerkt.
Also ich finde das schön, dass ich habe nicht gemerkt. Ich wurde erst ehrlich gesagt, ich musste erst mal nachdenken. Ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich diesen Artikel überhaupt geschrieben habe. Aber das ist gut, weil es irgendwie zeigt, dass auch die Sachen auf unserem Blog, die werden schon irgendwie wahrgenommen.
Die werden anscheinend gelesen, ja.
Werden gelesen.
Und sie werden kritisiert,
ja. Werden auch vielleicht kritisiert oder zitiert. Das ist gut. Und ich finde das sehr schön. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Vielleicht vielen Dank an Christian Niebler für meine Erwähnung in dem Buch. Nee, bedankt man sich, glaube ich, nicht für sowas, ne? Wenn man kritisiert wird, bedankt man sich nicht. Oder doch, bedankt man sich schon. So Feedback so.
Ja, als Feedback.
Danke für Ihre Teilnahme. Thank you for sharing.
Einfach so, danke, dass du da warst, ja? Bitte geh.
Nein, ich scheitere da auch. Ich weiß nicht genau, ob ich mir dieses Unterfangen wirklich zugeschrieben hätte, also irgendwie Literatur- und filmwissenschaftliche Terminologie anzuwenden, um diesen Begriff zu definieren. Das weiß ich nicht, ob ich mir das zuschreiben würde, aber scheinbar kann man es ja so lesen und scheinbar ist es auch nicht besonders erfolgsversprechend. Aber jetzt würde ich sagen, ludonarrative Dissonanz beschreibt nichts anderes. Jetzt können wir jetzt für unsere Top 5 festhalten.
Genau, ja.
Als eine unangenehme, ja, also Dissonanz ist ja eigentlich ein Term aus der Musik. Ne? Wenn zwei Töne irgendwie nicht schön zusammen klingen, wenn es nicht miteinander einhergeht, es harmoniert nicht. Ja, Gegenteil ist Antonym zur Harmonie, Dissonanz. Also es klingt nicht gut.
Ihr lernt heute viele Wörter bei uns.
Und Ludologie ist einfach die Wissenschaft des Spielens oder das Spielen, ne?
Ja.
Ludus. Und die Narratologie ist die Wissenschaft der Erzählung, des Erzählens. Und hier passt also dann der spielerische Teil eines Games nicht zusammen mit der Geschichte oder der Charakterzeichnung.
Mhm.
Und das fühlt sich dann, sorgt für so einen unangenehmen Geschmack beim Spiel, einen unangenehmen Klang.
Und man geschmiert Geschmack auf das Hunger.
Bah.
Bah. Weg damit. So.
Und jetzt haben wir 5 Spiele dabei, ne?
Ja, jeder von uns hat 5 Spiele.
Was hast du da dabei? Was ist deine,
soll ich anfangen?
Deine Nummer 1? Sie sind natürlich wie immer nicht nach, genau. Nicht nach was weiß ich was sortiert, sondern einfach so.
Und es kann auch passieren, ich gehe mal davon aus, ja, nach dem Prinzip 2 Dumme, ein Gedanke, werden wir wahrscheinlich auch mindestens ein Spiel haben, was wir beide haben.
Und, da gehe ich von aus.
Ja, genau. Und ich glaube, das erste wirst du auch haben, nämlich Uncharted. Und zwar in besonderer Weise an... Oh! Oh Gott.
Warte, Moment. Uncharted.
Ja. Kannst du das Uncharted-Theme? Oh Gott.
Yeah. Ich richte hier ein heilloses Chaos.
Reines Chaos. Er hat jetzt fast das Mikro umgeworfen. Schön. Und natürlich, das war das Uncharted-Theme. Ja.
Hast du gemerkt, ne?
Ja. Ich glaube, da werden, wenn die Leute das dann hören, werden auch viele mitsummen, automatisch. Wer sich daran erinnern. Uncharted, aber ja.
Uncharted habe ich auch.
Mein erstes Beispiel für ludonarrative Dissonanz.
Warum?
Okay. Nathan Drake, wir kennen ihn alle. Ja, viele lieben ihn auch.
Zum Beispiel? Ich zum Beispiel?
Ja, wir lieben ihn. Nathan Drake ist ein Sunny Boy und er wird ja als jemand charakterisiert, der zwar ein Dieb ist, aber er ist ja noch charmant und er möchte eigentlich keiner Fliege was zu Leibe tun, sondern er möchte einfach nur seinen Schatz finden. Und das beißt sich dann halt mit den Passagen, wo man selber spielt, denn, seien wir ehrlich, im Gameplay selbst ist Nathan Drake ein reiner Massenmörder.
Ja, vor allem in den ersten
3 Teilen.
Also er tötet ja nicht.
Oder
genau,
eine Massentötung. Ja. Mord wäre ja, ne, Willen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung.
Genau.
Ne?
Gut. Ja, red noch, juristisch.
Das habe ich noch, also, ne, habe ich noch damals von Jura, von den paar Semestern, die ich da hatte, übrig.
Genommen, ja.
Also, genau, das sollte man sich merken, damit einem niemand sagt, dass man ein Mörder ist.
Ne? Genau, falls man mal in die Situation kommen sollte, massenweise Menschen umzubringen.
Und falls jetzt dann übrigens Juristen zuhören und mich korrigieren wollen, ja gut, mea culpa. Vielleicht habe ich irgendwas, vielleicht ist das eine etwas alte Definition, ich weiß es nicht. Aber ja, Nathan Drake begeht zumindest Massentötung im Spiel. Und vor allem im dritten Teil ganz besonders. Denn normalerweise wechseln sich ja die Passagen sehr, so, oder sollten sich die Passagen abwechseln zwischen Klettern, zwischen Rätsel lösen und zwischen Shootouts. Und die Shootouts in Uncharted 3 sind grauenhaft. Wirklich, wirklich grauenhaft.
Wahnsinnig langatmig,
ne? Langatmig bis zum geht nicht mehr. Und jeder, der den. War es der dritte Teil? Ich glaube ja, mit dem Schiffsfriedhof.
Ja, genau, da hat man schon mal drüber gesprochen. Genau. Ist ja.
Ganz, 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 ganz schlimm. Also jetzt nicht, weil da unbedingt viel mehr Leute unbedingt sterben, aber weil die Rücksetzpunkte einfach so schlimm sind und man möchte das Pad einfach nur gegen die Wand pfeffern und hält sich nur deshalb daran, es nicht zu tun, weil man weiß, dass so ein PS4-Pad einfach mal 60, 70 Euro kostet.
Du hast doch das Problem bei Uncharted einfach, dass wenn du das auf Crushing spielst oder auf extrem schwer, heißt es, glaube ich, dann ist der, sind die Gegner wahnsinnige Kugelschwämme. Ja,
einfach
die
nur Bullet
fressen. Also, ich habe da in dem, ich habe die ersten, also ich habe alle vier Teile auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Mhm. Natürlich auf dem Weg zu Platin. Und da, also fand ich insbesondere den ersten, fand ich wahnsinnig frustrierend, weil du hast halt so eine AK, ne, AK-47, und du schießt und schießt
und schießt. Und die stehen da. Und du selbst brauchst vielleicht nur ein paar Schuss und bist tot.
Ja, du hast doch gar keinen, im ersten Teil hast du auch noch keine wirkliche, kein Trefferfeedback. Und
ja,
ab dem zweiten Teil, da taumeln die dann so ein bisschen.
Genau.
Zumindest visuell hat
man so Feedback. Genau, damit du so ungefähr weißt, aha, okay.
Beim ersten Teil, da ist so einfach, die bleiben da.
Man merkt auch, dass der erste Teil eigentlich von Sony der Versuch war, sowas wie Gears of War zu machen. Denn der Rätselanteil, beziehungsweise auch der Kletteranteil im ersten Teil ist im Verhältnis relativ gering zu den Shootouts auch. Und da merkst du, okay, das sollte eigentlich nichts anderes werden als ein Gears of War für die PS4. War trotzdem sehr erfolgreich.
PS3?
Ja. Und PS3 war es, genau. Auf der PS3 damals, da fing es ja an. Und das beißt sich halt schon. Auch dann in den Cutscenes, weil er wird halt wirklich immer als so, ja, ihm passiert ja andauernd auch irgendwas, er fällt immer von irgendwas runter und schreit dann immer im Englischen so schön, crap, crap, crap.
Oh, no.
Ja, das ist,
nein, also,
das ist so das, was, das war jetzt wie Kermit, nein.
Nein, das war Sully.
Das war Sully, achso, genau, richtig, genau, Nate, genau.
Nate, no.
Ja, richtig, genau.
Nee. Aber das wird im zweiten Teil thematisiert, ne, die Ludonarrative. Also eigentlich im zweiten
Teil. Es wird angespielt, ne?
Im zweiten Teil ist nämlich so, ist kein großer Spoiler, dass also Viktor Lazarevich, der russische Oberbösewicht, ne, muss es ja einmal geben, der konfrontiert einen so ein bisschen damit und sagt dann: Ja, du bezeichnest mich als Monster, aber wie viele Leute hast du auf dem Weg hierher
erschossen? Aber das Schlimme ist, es wird gemacht, aber es wird nicht konsequent gemacht, weil es wird in einem Satz erwähnt und dann war es das. Danach?
Ja, das stimmt.
Ja, weil es fällt danach, fällt es unten runter. Also der Spieler, der hört das dann, aber wirklich, ich glaube nicht, dass irgendein Spieler wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hat, so, also jetzt nicht wie bei, wo wir das letztes Mal, glaube ich, hatten, nee, vorletztes Mal mit Metal Gear Solid, glaube ich.
Genau, diese Reflexion.
Ach nee, Moment, das hatten wir das überhaupt im Podcast drin mit Sorrow?
Ja,
ne? Genau, ja. Also wo dann wirklich, wo dir vorgeführt wird, was du eigentlich an Schaden angerichtet hast bei Metal Gear Solid 3. Und das passiert bei Uncharted halt nicht. Es wird kurz erwähnt und dann vergisst man es eigentlich auch wieder.
Ich glaube auch, dass Naughty Dog nicht sonderlich viel übrig hat für diese Kritik der ludonarrativen Dissonanz, weil es im vierten Teil gibt es eine Trophy. Wenn du 1000 Gegner getötet hast, bekommst du eine Trophy, die heißt Ludonarrative Dissonance.
Ja.
Und da glaube ich, das ist einfach, also entweder ist es ein Augenzwinkern oder man kann es halt auch verstehen so als, ja, ne, also ludonarrative Dissonanz meinetwegen.
Ja.
Aber ja, es gehört halt irgendwie dazu. Wo es problematischer ist schon, oder wo es mir wirklich stark aufgefallen ist, also Uncharted habe ich auch auf der Liste, deshalb wäre jetzt mein nächstes wäre Tomb Raider.
Ja.
Ja, das war vorhersehbar. Ja. Da hatte ich auch damals den Artikel drüber geschrieben, weil da ist es mir wirklich ganz krass aufgefallen, weil da eben, also in Uncharted ist es ja noch so, da hat man diesen, Nate, der so ein bisschen ein Tollpatsch ist einerseits, aber schon auch ganz klar charakterisiert als so der Draufgänger, der irgendwie schon so eine Art Superheld ist, könnte man sagen.
Mhm. Und ja, der wird immer ja auch so eingeführt im ersten Teil, ne, direkt, also die erste Passage, die man in Uncharted spielt, ist eine Schusspassage. Ja.
Und du kommst auch irgendwie immer aus aller, ist so der Typ, der immer aus jeder Situation irgendwie rauskommt. Mhm. Und bei Tomb Raider sollte es dann aber wirklich mal ernsthaft wirklich mal ernst sein. Mhm. Und da sollte Lara Croft dann als Studentin, die beim Schiffsbruch erleidet und auf dieser Insel strandet und überhaupt keine Ahnung, was sie machen soll, dann gibt es diese Szene, wo sie ein Reh tötet. Und die ist relativ emotional. Und eine halbe Stunde später metzelt man, I'll kill you all.
Man metzelt sich komplett durch und das Reh ist dann auf einmal vergessen.
Ja, da ist irgendwie einfach keine, also die Entwicklung des Charakters und die Entwicklung der Spielmechanik gehen nicht miteinander einher. Am Anfang ist es noch okay, da rennt sie auch noch vor diesem Typen in der Höhle weg und so und dann ist es alles noch so ein bisschen gruselig. Ja, das ist
auch sehr creepy, dass du dann wirklich von ihm wegrennst und du musst Angst haben, dass er dir sonst was antut.
Ja, das fand ich wirklich gut, aber dann läuft es halt auseinander, weil wahrscheinlich, wer war es damals? Crystal Dynamics war es, glaube ich.
Genau, Crystal Dynamics, genau.
Die hatten bestimmt diesen Eindruck, dass sie jetzt mit der Spielmechanik langsam mal anziehen müssen. Da muss dann irgendwann mal losgehen, aber die Charakterentwicklung müsste eigentlich viel langsamer sein. Die müsste sich über das ganze Spiel hinwegziehen und nicht, das war ja quasi auch das Thema, wir machen jetzt eine Geschichte, so eine Origin-Geschichte, wie Lara zu Lara Croft wird. Und aber nicht innerhalb von einer halben Stunde sondern oder der ersten Spielstunde, sondern es sollte sich schon über das ganze Spiel
hinziehen. Also an sich müsste es wirklich so sein, dass Lara Croft erst am Ende des ersten Teils zu der toughen Powerfrau letztendlich wird, als die man sie ja damals im ersten PlayStation-Teil da noch kennengelernt hat, auf der PlayStation 1. Ja? Und das findet halt nicht statt. So, oh, armes Reh, ein paar Minuten später, ich mache alles kalt, was sich mir in den Weg stellt. Und das beißt sich halt extrem. Also da sind Lara Croft und Nathan Drake nicht nur in der Hinsicht, auch in anderer Hinsicht sind sie schon so kleine Geschwister, ja, die sich da, ne, weil sie auch das gleiche Genre letztendlich bedienen, so Adventure, Action-Adventure. Aber ja, deshalb, ich hatte das auch.
Ich finde da auch diesen Begriff der ludonarrativen Dissonanz eben sehr greifend, weil es geht eben nicht darum, dass es jetzt dass man in Spielen nicht irgendwie Horden von Gegnern ermorden kann oder töten kann. Ja, wir sprechen ja nicht von Morden, sondern töten. da ist es dann, fällt mir als positives Beispiel eben Devil May Cry ein. Gerade jetzt DMC, also das ist der fünfte Teil. Da besteht ja auch nur aus Gemetzel.
Ja.
Da ist allerdings von vornherein klar, die Charakterzeichnung ist ein völlig überzeichneter Typ, der alles niederschnitzelt. Da entsteht keine Dissonanz.
Der hat auch kein Problem damit. Also der ist auch so, also es wird zwar auch, in der Story gibt es auch Momente, wo er ein bisschen nachdenklich durchaus ist, ja, aber prinzipiell ist der Dante, der ja auch ein Reboot-Dante letztendlich ist, ist ja nicht mehr entwickelt von Ninja Fury hat es gemacht, Theory. Ne, das neue, genau. Und dieser Dante ist einfach nur rotzfrech und gegenüber alles und jedem. Und dann passt das irgendwo auch. Ja? Der macht sich keine Gedanken, oh, ich habe jetzt gerade den Dämon getötet. Ich bleibe da jetzt 5 Minuten stehen und betraue den. Nein, sondern ich mache direkt weiter. Und bei Lara Croft wollte man halt so einen möglichst deepen Charakter haben und es ging halt völlig nach hinten los.
Was hast du noch auf der Liste als nächstes?
Ja, ich habe als nächstes, Sekunde. Ja.
Nummer 3.
So, jetzt habe ich was. Und zwar aus So, ich glaube, darauf kommt man erstmal gar nicht. Und zwar habe ich Batman Arkham Knight.
Aber das ist doch klar, oder? Na, der friedfertige Batman? Oder ich habe es nicht gespielt.
Ja, aber es gibt eine Spielmechanik, die sich beißt. Also, ne, generell
Batman. Das Batmobil.
Ja, das Batmobil. Denn das Batmobil ist, es taucht im vierten Teil das erste Mal auf. Ne, da kann man auch selbst dann durch Gotham fahren mit dem Batmobil. Und du fährst mit dem Batmobil so viele Gegner platt. Und dann wird dann so behauptet, ja, die sind nur geschockt. Ja, die sind nur elektrogeschockt von den Reifen. Nein, die sind nicht tot.
Die spielen draußen weiter.
Die spielen weiter. Oder es gibt diese schöne, auf YouTube gibt es so einen schönen Spoon von Batman, ja, der dann so sagt, so, nein, meine Eltern, die sind nicht tot, die schlafen nur. Ja, und genauso ist es jetzt auch da in dem Spiel. Und ich fahre da durch. Also generell ist das Batmobil, finde ich, nicht sehr schön im Spiel umgesetzt, weil du bist mit dem Grappling Hook, bist du weit schneller in Gotham unterwegs als mit dem Batmobil. Und dann fährst du halt die Leute platt mit dem Batmobil und es wird so getan, ach nee, das ist nicht, nee, Batman tötet ja nicht, nein. Also selbst wenn er tötet wird, dann hat er nicht getötet und dann ist das vielleicht ein Zufall oder ein Missgeschick, aber nein, der würde niemals absichtlich töten.
Da ist es also keine Sache wie bei den bisherigen erwähnten Titeln, wo es so sich über das ganze Spiel hinwegzieht, sondern wo es quasi in bestimmten Situationen vorkommt, dass man sich denkt so, hä?
Ja gut, es wird, also es wird schon versucht, möglichst das Ganze so zu halten, dass Batman nicht tötet, weil es gibt auch so Missionen halt mit dem Batmobil, wo du so Panzer abschießen musst, gegnerische Panzer, und die sind natürlich nicht besetzt mit echten Menschen, sondern die sind so ferngesteuert, ja.
Okay.
So, und es wird dann immer gesagt, die sind ferngesteuert, aber gerade diese Sachen, so wenn du dann so Gegner umfährst, die dann so einfach durch Gotham durchlaufen mit dem Batmobil, das ist zwar jetzt keine Aufgabe in dem Sinne im Spiel, aber wenn du es halt machst, dann fällt dir auf, Moment, der müsste eigentlich tot sein, ja?
Ja.
Also das war so zumindest ein kleiner Bruch. Und deshalb fand ich übrigens das bei dem neuesten Film Batman sehr schön von Ben Affleck, weil der tötet auch tatsächlich. Und da wird auch kein Hehl letztendlich draus gemacht, dass dieser gealterte Bruce Wayne Batman von Ben Affleck, der ist so desillusioniert von der Welt, der hat diesen Kodex nicht mehr, dass er sagt, ich töte nicht. Und das hat man bei Arkham Knight nicht gemacht. Der will nicht töten eigentlich. Und trotzdem fährt er mit dem Batmobil Leute um.
Ich finde es besonders seltsam, wenn dieses Massengeschnetzel überhaupt nicht thematisiert wird, wie zum Beispiel in Bioshock Infinite, wo es so ist, dass eben, also da gibt es ja, ist ja eigentlich ein sehr, sehr story-fokussiertes Spiel, könnte man sagen. Und nebenbei tötet man ungefähr 4000 Leute. Ja. Und es wird allerdings überhaupt nicht thematisiert, auch auf teilweise auf sehr grausame Art und Weise.
Wäre das dein nächster?
Das ist mein nächstes. Hast du es auch auf der Liste?
Nee, Infinite hatte ich. Also ich hatte den ersten Bioshock, allerdings aus einem anderen Grund.
Okay, ich habe den ersten nicht gespielt. Ich habe jetzt ja den Grund für das dritte, habe ich jetzt gerade gesagt. Aber kommt übrigens jetzt gerade als Collection erschienen.
Ja, Bioshock Collection wird ganz, ganz toll. Und wer es noch nicht gespielt hat.
Was ist ich zum Beispiel? Die ersten beiden habe ich nicht gespielt.
Genau.
Was ist denn der Grund?
Der Grund ist, dass du beim ersten...
Kommt jetzt ein Spoiler?
Eigentlich dürfte ich es nicht. Also wer es gespielt hat, der wird das Ende kennen. Und wer das Ende kennt, der weiß auch den Twist. Und wer den Twist kennt, der wird ungefähr verstehen, warum da eine Dissonanz irgendwo ist. Zwischen dem Held und zwischen dem, was der Held so tut. Aber ich würde dir auch zustimmen, bleiben wir bei Infinite, weil das haben wir beide gespielt. Die Dissonanz ist, finde ich, noch größer.
Mhm.
Weil auch der Charakter, den du spielst, ist ja sehr... Ja gut, er ist irgendwo schon ein bisschen so dieser klassische Held. Ne, so da haben sich auch viele Leute beschwert, damals als Infinite rauskam, dass das Cover-Design einfach so einen klassischen 0815-Typ mit einer Knarre einfach zeigt.
Shotgun Bro.
Genau, Shotgun Bro. Obwohl das Alternativcover viel schöner ist. Und es wird überhaupt nicht thematisiert. Es wird überhaupt nicht thematisiert, was da eigentlich passiert in Columbia, dass du wirklich Leute... Und auch der erste Kill, den du im Spiel machst, der ist ziemlich heftig mit diesem...
Haken
mit diesem oder Seilhaken, was es da ist, ne, wo du an diesen Seilen lang pendeln kannst. Und ich bin ja... Und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, das Gunplay in Bioshock ist überhaupt nicht schön. Nee. Man spielt Bioshock nicht wegen dem Gunplay. Definitiv nicht. Nee, mein Empfinden zumindest.
Was hast du noch auf der Liste? Ich habe noch zwei.
Ja, ich habe noch... Hatten wir... Ich habe noch einen.
Einen hast du noch. Soll ich noch einen machen und dann du einen und dann ich den letzten?
Ja.
Okay, dann habe ich nämlich jetzt... ich habe jetzt exemplarisch Skyrim genommen, aber man könnte auch einfach sagen, fast alle Open-World-Spiele...
Okay.
Die in irgendeiner Form diese Dissonanz mehr oder weniger stark aufweisen.
Mm.
In der Hinsicht, dass du meistens in eine Welt kommst, in der dir gesagt, von Anfang an relativ klar gemacht wird, es gibt einen essentiellen bevorstehenden Konflikt. Winter is coming. Und dann muss schnell irgendwas passieren oder du musst jemanden retten oder dieses oder jenes oder du bist die einzige Hoffnung. Und das Erste, was du machst, gehst erstmal ein bisschen eine Runde spazieren und dann hilfst du irgendeiner Oma, ihre weggelaufenen Hühner wieder zu fangen und solche Sachen, ja. Also du verplemperst so viel Zeit in Fallout 4 beispielsweise.
Ja.
Da kommst du aus dieser Vault, was, meine Familie und so weiter. Und dann irgendwie komme ich ins nächste Dorf. Es ist irgendwie so ein Jahr später, nachdem ich irgendwie in allen möglichen Orten war, in die ich alle nicht hätte hingehen müssen.
Ein besonderes Paradebeispiel ist, und ich muss es mal wieder erwähnen, es muss in jeden Podcast rein, Shenmue. Denn in Shenmue ist genau das gleiche Problem. Shenmue war einer der ersten Open-World-Games, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist eine Open-World, die wirklich versucht wird, realistisch dargestellt zu werden. Und was machst du mit Ryo Hazuki? Dein Vater wurde brutal ermordet von chinesischen Triaden offenkundig. Ja, ne, und was machst du als erstes? Du gehst zum Süßigkeitenautomat.
Aus Prinzip.
Also aus Prinzip. Rio kann so viel machen. Der fährt aft, also so, der geht in die Spielhalle. Er kloppt sich mit random Typen, die ihn auf der Straße immer blöd anmachen. Man kann so viel machen, aber die eigentliche Hintergrundstory, man denkt sich so, ja, Moment, da war doch was.
Ich glaube, da muss ein bisschen bessere Balance her. Entweder muss man diesen Zeitdruck oder diese Epik der Geschichte, muss man irgendwie ein bisschen zurückfahren, zumindest in den Teilen, wo man wirklich alles frei erkunden kann. Ich finde zum Beispiel, Final Fantasy macht das noch relativ gut, weil da ist es so, jetzt gerade auch bei Final Fantasy X, und auch wenn man sich über die Schlauchigkeit der späteren Final Fantasies beschweren mag, ist es da eben so, dass wenn man unter diesem argen Zeitdruck steht oder irgendwas Schlimmes bevorsteht, dann ist man meistens ein bisschen beschränkt. Und dann ist es wirklich so, ja, das ist halt jetzt das Ziel, ne?
Ja.
Und wenn du dann mehr Zeit hast oder wenn man dann weiß, ist jetzt erstmal nichts Großartiges sozusagen, was irgendwie ansteht, dann kann man auch die Welt erkunden. Das finde ich irgendwie wichtig. Und diesen Spagat bekommen nur sehr wenige Open-World-Spiele hin. GTA 5 macht das auch einigermaßen gut, finde ich.
Ja, wobei auch bei GTA kannst du ja auch letztendlich allen möglichen Schwachsinn anstellen in der Stadt und kannst theoretisch die Haupthandlung völlig liegen lassen.
Aber das ist ja okay. Also du kannst jetzt zum Beispiel, ich hatte bei GTA 5 oft dieses Gefühl, dass du, klar, dann passiert irgendwas und dann machst du erstmal irgendwie, dann spielst du erstmal Tennis und machst erstmal dieses und jenes. Ich habe das aber nicht als dissonant empfunden, weil ich mir gedacht habe, naja, da vergehen halt ein paar Tage dazwischen, bevor es dann jetzt quasi an die nächste Mission sozusagen geht oder bevor das nächste Story-Event, das nächste Story-Häppchen kommt. Da fand ich es dann okay. Was hast du als nächstes? Oder Titel jetzt.
Vorletzter Titel jetzt. So, jetzt habe ich einen. Ich glaube, da werden viele gar nicht drauf kommen. Und zwar Super Mario Bros. Aus dem Jahr 1985.
Nein! Auch noch Super Mario, machen sie uns kaputt. Diese GameStar, diese Idioten.
Ja, ruinieren uns Super Mario.
Wir nehmen uns die Spiele weg. Hilfe!
Ja. Wir sind das Volk. Hab ich was falsch? Ja.
Pegida. Herzlich willkommen zum Pegida-Cast.
Zum Pegida, ja, genau.
Pegida-Diskurs.
Pegida. Ja, da ist auch eine narrative Diskussion.
Vor allem bei Beatrix von Storch. Der hat jetzt so.
Der Storch mal wieder.
Ja, genau, der Storch. Egal, okay. Ja. Super Mario.
Ich muss gerade noch an den Storch denken. Okay, gut. Schönes Bild. Oh, nee, eigentlich nicht schön. Nein, gut. Also Super Mario aus dem 1985. Jeder kennt das Spiel, jeder weiß, was zu tun ist. Wer sich vielleicht noch dran erinnert, was passiert mit den Bewohnern des Mushroom Kingdoms? Weißt du das noch?
Die Bewohner des Mushroom Kingdoms?
Ja, genau.
Die Pilze?
Na, mit den Leuten, die da wohnen. Den Bewohnern.
Menschen?
Ja, also also Prinzessin Peach hat ja ein Königreich. Was passiert mit denen? Die siehst du ja nicht. Du siehst ja nur die Gegner im Spiel.
Werden die alle verwandelt?
Ja.
In die Gegner?
Nein. Weißt du, worin die verwandelt werden?
In was?
In die Blöcke.
In die Blöcke?
Ja.
Also was ist das denn für eine, ist das eine Verschwörungstheorie?
Mario soll das Pilzkönigreich retten. Und alle wurden anscheinend, wenn ich mich richtig entsinne, wurden die in diese Blöcke verwandelt.
Wo kommt das her, diese Information? Weißt du das noch?
War das von der Game Theory? Es gibt doch diesen. War das aus der Game Theory? Oder war das. Ich meinte erst, das wäre sogar offiziell.
Also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern. Was ich klar als dissonant
Er macht die Gumbas platt und
ja, er ist halt Klempner und er springt
auf Schildkröten rum. Ja gut, das kann man auch als klar.
Also ich sehe ja Super Mario eher als so eine Metapher für so einen LSD-Trip.
Sowas wie bei Alice im Wunderland. Ja.
Genau.
Ja. Ja, also dass man so, ja okay, er wird, ja gut, was soll es auch sonst sein? Der ist auf Pilzen, mein Gott.
Ja.
Ja, ein Klempner auf Pilzen, der wahrscheinlich arglose Bürger in einer großen Stadt einfach platt macht und er denkt, es wäre das Mushroom Kingdom, ja? Ist ja auch schön, ja, auch eine schöne Game Theory, ja? Ist Mario nur auf Droge?
Also haben wir jetzt schon zwei kuriose Game Theories zu Super Mario aufgestellt.
Super Mario, ja, also das Blöcke sind. Und das, es würde halt passen, weil du siehst ja wirklich keine Bewohner letztendlich, du siehst nur Prinzessin, hieß sie da schon? Nee, da hieß sie noch Prinzessin Toadsworth, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube,
Prinzessin
Peach. Im ersten? Ja, von hieß sie da schon Prinzessin Peach? Oh,
das weiß ich nicht.
Aber er muss sie ja retten. Ne? Und deshalb. Mario als auch hier wieder Massentötung durch Blöcke zerschlagen. Und er zerschlägt sie übrigens wirklich. Er macht es nicht mit dem Kopf. Man denkt das immer, aber man sieht es, wenn man das Frame by Frame macht, dass er wirklich die Faust dafür benutzt. Höher, ja, genau, dass er die Faust dafür benutzt.
Also Meinungen und eventuelles Faktenwissen zu der Frage, ob die Bewohner des Mushroom Kingdoms in Blöcke verwendet wurden oder nicht,
bitte an uns richten.
Ich habe noch den letzten Titel, da fand ich es am, das war der Titel, an dem es mich am allermeisten gestört hat, und das war Watch Dogs. Mhm. Erinnerst du dich an Watch Dogs, Ubisoft,
ja, PS4? Klar. Also, ja.
Da war es nämlich so, dass es irgendwie also seitens des Marketings und auch der Trailer und so, war relativ klar, da geht es um einen Hacker.
Worauf du hinaus willst.
Und das, was im Spiel tatsächlich passiert ist, man hat ein paar einfache Funktionen, mit denen man eine Ampel mal hacken kann oder so.
Du musst nur auf einen Knopf drücken und schon hackst du was. Also bitte.
Aber das ist ja auch okay, man kann das schon noch, man kann das abstrahieren, den Hacking von. Aber was ich nicht okay finde, ist, dass dann eigentlich der eigentliche Schwerpunkt des Spiels liegt darauf, dass man mit einem Maschinengewehr durch Gegner rusht und alle Leute erschießt. Und deshalb habe ich mich entschieden, in meiner Rezension wir hatten damals ein Exemplar bekommen von Ubisoft zur Rezension. Mhm. Und dann habe ich in meiner Rezension den Protagonisten, der heißt eigentlich Aiden Pierce.
Ja,
genau. Und ich habe ihn immer nur Hard Joe genannt.
Hard Joe macht alles mit
weil er so ein, er ist ja eigentlich so, man denkt dann, das ist irgendwie so ein Hacker, ja, so eine Kappe auf und so ein Mantel. Und dann redet er immer nur so.
Die Dissonanz bei ihm ist ja auch, man denkt, generell bei diesem Spiel wurde ja total verschenkt, die Handlung. Das Spiel kam zu einer Zeit raus, da war noch der NSA-Skandal riesengroß und die Leute hatten diese gefühlte Paranoia, die so um sich griff. Und dann, das hätte man ja wirklich auch thematisieren können, wenn es schon um Hacken geht und Überwachung. Und was passiert, das ist eine Geschichte über einen Typ, der seine tote Nichte rächen will.
Das macht Ubisoft oft so. Ubisoft bedient sich oft irgendwelcher gesellschaftlich relevanter Themen, aber geht sie dann eigentlich nicht an. Ja. So wie in The Division nämlich auch.
Genau.
Wo es auch irgendwie, könnte man eigentlich eine wunderbare Kapitalismuskritik draus machen, könnte man auch eine Geschichte erzählen über den Menschen selbst. Stattdessen ist aber alles nur so ganz oberflächlich halt so. Und man bedient sich des Themas, verwurstet es im Spiel, aber geschichtlich entsteht daraus gar nichts.
Wobei, man muss sagen, das ist eine Kritik, die man generell bei Spielen anbringen kann. Auch God of War zitiert die griechische Mythologie zum Beispiel. Und teilweise werden auch Versatzstücke daraus aus den einzelnen Mythen auch benutzt, aber wirklich drauf eingegangen wird ja nicht, sondern eigentlich dient nur jeder Gott und jedes Monster aus der griechischen Mythologie eigentlich nur dazu, hier als Schießbodenfigur für Kratos zu dienen, der sie dann schön platt machen darf.
Ja.
Und übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe es gestern schon auf Twitter und Facebook gepostet, aber ich muss es hier auch nochmal sagen. Weißt du, was gestern für ein Tag war?
Gestern war der 8. Juli zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Genau. Und weißt du, was das auch noch für ein Tag war?
Das könnte der Black People Awareness irgendwas sein, glaube ich.
Nein.
Black Lives Matter habe ich ganz oft gesehen.
Ja, aber das war ja wegen den Shootings wieder mal.
Ach so.
Nein, gestern war der Tag der Videospiele.
Offizieller
Tag der Videospiele.
Was ist das denn? Tag der Videospiele? Ja. Gibt es einen Tag des Films, einen Tag des Buches oder sowas?
Ja, also genau sowas wie halt, ne? Tag, oder Tag der, keine Ahnung,
Offene
Tag
Tür.
Der Baby, Tag der offenen Tür, Tag der Babyrobbe. Und gestern war wohl Tag der Videospiele.
Und was ist dann passiert?
Ja, nix. Es war einfach
so.
Das ist doch nur dieser Gedenktag, also von wegen, kennst du doch, ja, wie Tag der Babyrobbe, Tag des IKEA-Kühlschranks. Übrigens sehr schön, in den USA wurden diese IKEA-Schränke, diese Kommoden, wurden zurückgerufen, weil man Angst hat, dass die kleinen Kinder platt machen, wenn die umfallen.
Das habe ich gelesen.
Ja. Davor haben sie in den USA Angst, aber Waffengesetze verschärfen wollt ihr nicht.
Also,
Tag der Videospiele, wollte ich nur erwähnt haben.
Zum Tag der Videospiele. Einen Tag nach dem Tag der Videospiele verkünde ich, was ich schade finde, ist, dass es solche Extrembeispiele wie diejenigen, die wir jetzt hatten, immer mal wieder gibt, diese so eine starke ludonarrative Dissonanz aufweisen. No. Was ich gut finde, ist, als ich überlegt habe und gesucht habe, weil wir haben ja eine Top 5 und insgesamt wären dann ja ungefähr 10 Spiele zusammengekommen, jetzt haben wir aber, einige haben sich gedoppelt. Ja. Und ich, mir ist es auch gar nicht so leicht gefallen.
Es war da noch so nicht viel leicht.
Zu, ich glaube, es gibt gar nicht, also ludonarrative Dissonanz ist schon ein sehr spezifisches Phänomen, was jetzt nicht in allzu vielen Titeln vorkommt.
Also es muss den Leuten schon, es muss schon sehr, sehr, sehr klar sein, damit es überhaupt einem ins Auge springt. Weil klar, auch bei anderen Titeln, wo du zum Beispiel einen strahlenden Helden spielst und dann Gegner tötest, ja. Aber das ist dann auch, dann, wenn es innerhalb des Spiels mir erklärt wird, warum ich das tue, ja, so, und wenn es mir gut erklärt wird zum Beispiel, so, dann kann ich, dann gehe ich auch damit d'accord. Aber nicht wie bei zum Beispiel Uncharted oder Tomb Raider, wo man einfach merkt, okay, das passt halt überhaupt nicht zum Charakter eigentlich, was der gerade macht. Und ich hoffe, dass sich die Entwickler in Zukunft, weil, wie gesagt, technisch haben wir den, technisch haben wir ein hohes Niveau erreicht mittlerweile bei Videospielen und das wird auch noch besser werden. Da bin ich mir sicher. Aber was ein bisschen hinterherhängt, ist halt wirklich, wie wird die Geschichte erzählt, wie, ne? Also weil technisch ist, wir können Welten erschaffen, die fantastisch sind. Wenn wir jetzt noch hinkriegen, dass wir die Geschichten nicht nur nach Schema F machen, dass wir einfach nur einen muskelbepackten Soldaten, ne, so klischee-mäßig dann einfach aufs Cover vorne draufpacken und der dann halt die Welt retten soll, sondern mehr haben als das. Und einige Entwicklerstudios versuchen sich daran ja sehr gut und kriegen das auch hin. Dann können Videospiele noch mehr liefern als nur das Entertainment, ja, und die 5-6 Stunden oder die man vielleicht in einer Solo-Kampagne oder mehr halt absolviert.
Das Pixeldiskurs-Quiz.
Oh mein Gott.
Hast du schon Angst?
Ich habe immer Angst.
mein ganzes Leben, immer.
Wann hast du Angst? Immer.
Wie viel steht's?
Es steht 4-3.
4-3 für dich.
Ja.
Okay, die heutigen Fragen kommen von Kevin Paulix. Vielen Dank an Kevin. Autor auf unserer Pixeldiskurs-Seite, die da den Namen trägt, pixeldiskurs.de.
Was ihr wahrscheinlich nicht wisst, wenn ihr den Podcast gerade...
Vermutlich seid ihr auf dieser Seite schon gewesen. Eigentlich blöd, das jedes Mal zu sagen. Aber man muss ja Werbung machen. Es muss sich einprägen.
Wir müssen das so machen, dass wenn wir euch nachts um 3 Uhr wecken, ja, und fragen, was ist das für eine Seite, dass ihr wirklich wie aus der Pistole heraus sagen könnt, pixeldiskurs.de.
Möchtest du die erste Frage bekommen oder soll ich die erste Frage nehmen?
Letztes Mal habe ich, glaube ich, die erste gestellt. Dann mach du mal.
Okay. Frage Nummer 1.
Battlefield. Ja, mach.
Das Thema ist Game Studies.
Okay.
okay. Ich sehe schon die Pizza.
Ja, richtig. Nochmal zur Erinnerung. Es steht eine Pizza aus.
Genau. Frage Nummer 1. An welcher deutschen Universität wurde zum Wintersemester 2015-16 zum ersten Mal der Studiengang Computerspielwissenschaft angeboten?
Uni Bayreuth.
Das ist richtig, glaube ich, ne? Ich muss mal runterscrollen, aber ich glaube, das ist richtig. Hätte ich jetzt nämlich auch getippt. Richtig! Ding, 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 ding. Damit steht es 5-3. Damn, ich hatte gedacht, jetzt hole ich hier die Punkte und kriege eine schöne, weiß ich nicht, Champignon-Zwiebel-Pizza. Was ist das denn? Eyeliner oder was? hier, 5-3. So,
Da habe ich.
Gut!
Ja.
Hast du recht?
Ja. Soll ich auch sagen, woher ich das weiß?
Woher weißt du das?
Weil wir das in unserem wunderschönen Plausch, den wir jeden Mittwoch haben.
Im Kolloquium,
ja, was immer ganz, ganz toll ist. Da wurde das nämlich angesprochen.
Ja.
Ne? Erinnerst du dich noch?
Das kam ständig vor.
Ja, vor ein paar Wochen hatten wir das dann, okay, welche Module werden da angeboten?
Ah, okay.
Ja, und dann hieß es Uni Bayreuth, und ist das in meinem Kopf diffundiert.
Gut.
Ganz nach unten. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich mir Sachen merken kann.
Gut, Frage 2.
So, Frage 2. Aufgrund welcher Konnotation findet die Medienwissenschaftlerin Britta Neitzel den Begriff der Immersion unpassend?
Konnotation?
Ja.
Britta Neitzel.
Den Begriff der Immersion. Warum ist der Begriff Immersion unpassend?
Immersion. Also ich weiß, dass die Kritik, die Britta Neitzel an dem Immersionsbegriff hat, dass es sozusagen ein passives sich treiben lassen ist. Wo quasi nichts, also Immersion ist ja quasi sozusagen das Eintauchen in das mediale Geschehen. Mittlerweile hat der Begriff im Games-Journalismus auch ein bisschen sich etabliert und wird jetzt da häufig verwendet. In den Game Studies hingegen ist es so, dass er schon wieder out ist. Weil,
schon wieder Schnee von gestern.
Ja, man spricht dann von anderen Dingen, Flow zum Beispiel. Aber Immersion, würde ich jetzt tippen, ist zu passiv. Passiv wäre die Konnotation, die ich vorschlagen würde.
Okay.
Als Lösung. Möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? Weil ich bin mir jetzt nicht
hundertprozentig sicher. Ich muss ja sagen.
Vielen Dank an Britta Neitzel übrigens, die ich eine sehr interessante Autorin finde. Die hat das Buch geschrieben, das erste Game Studies Buch, was ich gelesen habe. Das heißt See, I'm Real und ist eine Analyse von des Spiels Silent Hill 2. Ein ganzes Buch, wo das Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Und das hat mich damals davon überzeugt, dass ich gerne in den Game Studies arbeiten möchte.
Aufgrund welcher Konnotation? Boah.
Wenn du keine Ahnung hast, musst du auch keinen Tipp abgeben.
Aufgrund welcher Konnotation? Nee, keine Ahnung. Gar keine.
Okay, dann.
Dann lass uns mal
runter. Löse doch auf.
Ist runter, ist, ne?
Also runter, genau. Muss aufpassen, dass du nicht zu weit scrollst.
Der Begriff Immersion steht für das Eintauchen in virtuelle Welten, was das Ertrinken evozieren würde.
Ertrinken?
Also wegen des Wortes. Also daran stört sie sich, wegen der Konnotation?
Ja, das kommt auch in diesem Game Studies Spiel tatsächlich vor. Okay. Das wird referenziert. Hätte ich auch drauf kommen können. Ja. Also so ertrinken, gut. Versinken und sowas. Also, halt. Also kein
okay,
Punkt.
Kann, ja, okay, das ist
kein Punkt. Das war zu weit daneben.
Es ist, ja.
Im Grunde meint es zwar das, aber es ist nicht.
Ich finde, an
das
aber,
Ertrinken habe ich nicht
also
gedacht.
Bitte, also, ja, gut.
Nee. Also klar, es ist ja halt schon so, dass du dich fragen kannst, ob du jetzt bei einem Spiel
passiv bist. Also die Konnotation mit Immersion, da denke ich nicht an Trinken. Ich glaube, kein Videospieler, der mit diesem Begriff zu tun hat, denkt daran so, oh, das könnte jetzt die Konnotation negativ auf das Thema Ertrinken.
Ich weiß nicht, ob der Begriff vielleicht daherkommt.
Also eintauchen in Immersion. Eine Welt. So, ne? Das hat man immersiv. Das ist sehr, dass man eintaucht in diese Welt, aber nicht, also dass das mit Ertrinken gleichgesetzt wird. Na gut, okay, weiter.
Frage Nummer 3. Warum kriegst du immer die einfachen? In welche zwei Lager waren die Game Studies lange Zeit zerteilt?
Ja, in die wir gerade gehabt haben, ne?
In
die Narrativen und die Ludo. Ludo.
Ja.
In die Narrativen und die Ludo. Ludo.
Also, ich weiß, was du meinst.
Ich habe das Wort nicht. Aber die zwei jedenfalls.
Also, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, das kann man schon gelten lassen. Du meinst natürlich Ludologen, Narratologen.
Ja, gut, danke. So, Ludologen und Narratologen, genau.
6-3. Wäre das dann, wenn es richtig ist? Moment, ich scrolle runter. Narratologie versus Ludologie. Ding, 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 ding. Das ist jetzt die Oktave drüber, wenn man will.
Genau.
Bitteschön, Frage Nummer 4.
So. Welcher relevante Begriff für die Game Studies geht aus Johann
Huizingas
Buch Homo Ludens hervor, obwohl dieser nur als ein Beispiel angelegt war?
Also, Begriff aus Homo Ludens, der, nochmal die Frage.
Genau, welcher relevante Begriff für die Game Studies geht aus Johann
Huizingas? Das ist Niederländer.
Niederländer.
Dutch.
Homo Ludens hervor, obwohl dieser nur als ein Beispiel angelegt war.
Also ich würde sagen, es gibt eigentlich nur diesen einen wirklich, es gibt mehrere Begriffe, die von ihm häufig zitiert werden, aber der am allerstärksten vorkommt, am allerstärksten aufgenommen wurde, ist der Begriff des Magic Circle, der magische Zirkel oder magische Kreis. Das wäre meine Antwort.
Ich denke mal, er ist richtig. Also ich habe keinen anderen, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber da du den Magic Circle auch gerade ja selbst referenziert hast im Laufe des Podcasts.
Und da ich das Buch auch gelesen habe.
Ja,
gehe ich mal. Also nicht ganz, aber ich habe das, was für mich wesentlich ist, quasi gelesen.
Ja. Da gehe ich mal davon, dass du recht hast. Soll ich
jetzt
mal
runter? Jetzt ist bestimmt falsch, ja, scroll mal runter.
Ja, also im Zweifel kriegt ja auch keinen Punkt, also insofern passt das schon.
Ich muss aufholen.
Hier, Magic Circle oder Zauberkreis.
Yeah! 6 zu 4.
Ja, freut er sich.
Ah, die Pizza rückt näher.
Pizza. Ja.
Ich hab Hunger. ich hab Hunger. Okay, jetzt aber. Jetzt kommen die noch zwei schwere Fragen haben wir noch.
Genau, und ich glaube, da wirst du die Punkte holen.
Frage Nummer 5. In welchem Jahr rief Espen Arseth das Year One of Computer Game Studies aus? Year One of Computer Game Studies.
Also quasi, wo die Game Studies, wo wirklich Game Studies als Fach, als wissenschaftliche Betrachtung von Videospielen angesehen wurden.
Ja, also in der Perspektive von Espen Arseth.
Espen Arseth, also wann das erste Mal?
Der ergodischen Literatur, glaube ich. Kommt auch in dem Game Studies-Spiel vor.
Was ich nicht gespielt habe.
Ergodic Literature. Das ist ziemlich lustig, wenn man diese ganzen Referenzen kennt,
ist es sehr unterhaltsam. Wenn man sie kennt, ist es super. Was ich nicht tue. Aha. Was könnte man... Welches Jahr? Wann könnte man... Also es muss ja... Ich sag 1900... 19... Ist halt jetzt die Frage, ob er schon relativ weit zurückgeht, um Game Studies... Du wirst es wahrscheinlich.
Ich halte mich bedeckt. Ich weiß es.
Natürlich weiß er es.
Okay, ich weiß es nicht hundertprozentig sicher.
Ich sag mal 1995.
1995? Okay. Ich verorte meinen Tipp später. Ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig. Aber ich sage mal, das müsste gewesen sein, vielleicht 2008. Sag ich jetzt einfach mal. 2008.
Okay, ja.
Sollen wir machen, wer näher dran ist? Ja, wer näher dran ist, kriegt einen Punkt.
Würde ich mal sagen, ja.
Was war deine Antwort? 95?
Ich hatte 95, genau.
95, ich hatte 2008.
Das ist falsch.
Das ist wahrscheinlich genau in der Mitte. Ich scrolle runter.
96 ist lachig.
Und zwar... Warte, hier ist der Magic Circle. Noch weiter runter. 2001.
Ja, okay.
Warte mal. Moment, was hast du gesagt? Du hast gesagt 95. Das heißt, du bist 6 Jahre entfernt.
Und du bist?
Ich habe 2008, ich bin 7 Jahre entfernt. Das heißt, du bekommst den
Punkt. Oh! Okay,
damn it.
Durch. Okay, ja, ey, du hast vorgeschlagen, ob wir das so machen.
Game Studies fragen und ich verliere.
Das ist ja wunderbar.
Sebastian ist seit einem Monat.
Der Noob holt Punkte.
Oh Gott. Okay, Frage Nummer 6 wäre das jetzt.
Okay, genau.
Du.
So. Henry Jenkins beschreibt das Design. Ach, der kennt jeder. Beschreibt das Game Design as Narrative Architecture. Auf was bezieht er sich dabei?
Oh. Game Design as Narrative Architecture. Ich kenne mich mit Henry Jenkins nur sehr bedingt aus. Ich kenne sein Konzept von der. Participatory Culture. Game Design is Narrative Architecture. Was auf welche?
Auf was bezieht er sich dabei?
Auf was?
Also was, wenn Game Design is Narrative Architecture.
Game Design as Narrative Architecture.
Architektur auf Englisch.
Game Design as Narrative Architecture. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dabei... Also, was könnte das meinen? Game Design ist klar. Game Design, wir sind also auf der Ebene der Ludologie. Narrative Architecture, die also architektonische Konstruktion der Geschichte. Das müsste sowas... Zuerst habe ich gedacht an Environmental Game Design. Oder, Entschuldigung, Environmental Storytelling, das, was man beispielsweise in Bloodborne oder in Dark Souls ganz stark vorfindet oder auch in Titeln wie Gone Home oder so, dass also durch die Umgebung eine Geschichte erzählt wird. Dann wiederum weiß ich nicht, ob Henry Jenkins tatsächlich so tief und so spezifisch in dieses Feld eintaucht. Es könnte auch wirklich um die, also sozusagen so eine interaktive Dramaturgie gehen. Also beispielsweise so, also wie der Spieler durch ein Spiel gelenkt wird, wo man eher die Geschwindigkeit runterfährt, wo sie eher anzieht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sag jetzt einfach mal, was ist mein zweiter Punkt, den ich gerade gemacht habe? Ich hatte gerade irgendwie gesagt, diese gute Idee. Ich sag mal, es geht um die interaktive Dramaturgie. Das ist jetzt einfach mein
interaktive
Tipp.
Interaktive Dramaturgie.
Das ist jetzt mein Tipp. Aber das weiß ich, weiß ich wirklich nicht.
Okay, ich weiß es auch nicht, aber ich hätte jetzt bei, ne, also das Game Design und narrative Architektur, hätte ich auch Bloodborne, wäre mir auch so angefallen. Dass, also würde ich dann auch sagen, dass über die Umgebung, über den Level wird Narrative betrieben.
Nimmst du Environmental Storytelling?
Ja.
Und ich nehme das interaktive Dramaturgie.
Genau.
Ich glaube aber, das ist...
Wollen wir gucken.
Mal schauen.
Wahrscheinlich ist keiner von uns... hier 6 von 7. Antwort... Nein, keiner von uns hat recht. Amusement Park Attractions.
Amusement Park?
Ja. Antwort 6. Also Freizeitpark Attraktionen.
Ach, Kevin. Das weiß doch keiner.
Deshalb ist es ja auch die 6. Frage.
Amusement Park Attractions. Okay,
okay, das ist
fair enough.
Fair enough. Okay. Damit steht es jetzt wie viel?
Damit steht es, ach großer Gott, 7 zu 4 für dich. 7 zu 4.
Und das, obwohl ich habe mich nur durchgenoobt.
Ja. Aber durchgelackt.
Ihr kennt doch das Lied, einen YouTuber Number One, das ist mein Name. Mach hier Reklame. Ja, okay.
7 zu 4 steht es für Sebastian. Wir haben noch, ich glaube, 3 Casts. Also aufholen ist noch möglich.
Es ist möglich, definitiv.
Kommt drauf an, wer das nächste Mal die Fragen macht, wahrscheinlich.
Oh ja, und mal gucken, ob es diesmal was anderes als Game Studies ist.
Es wird bestimmt, also wenn wir jetzt hatten wir ja...
Wir hatten Game Studies, wir hatten Trivia, Konsolentrivia, wir hatten, was war das zweite, was wir hatten?
Das war die von Alex.
Genau.
Erziehung,
Videospielerziehung und,
Wissensvermittlung. Genau, es ist um Wissensvermittlung. Okay, mal schauen, was wir nächste Woche haben. Stay tuned. Veranstaltungshinweise habe ich für diese Woche keine. Zumindest ist mir nichts zu Ohren gekommen. Falls dem doch noch so ist, dann auf unserer Facebook-Seite könnt ihr das nachschauen. Und als Song der Woche habe ich diesmal mitgebracht von einer Band, könnte man eigentlich gar nicht sagen. Das ist, glaube ich, nur einer. Christ Returns Tomorrow. Von der Platte Psychostasie. Der Song heißt Psychostasie und das Album heißt Von den Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes. Es ist ein Stück...
Von den Gebrechen des... Also das klingt schon sehr positiv.
Ja, es ist ein sehr negatives, sehr heftiges Stück, könnte man sagen. Können wir gleich dann mal reinhören. Und ihr hört da sowieso jetzt rein.
Ihr hört sowieso.
ChristReturnsTomorrow.bandcamp.com. Da könnt ihr dann auch die Platte euch organisieren. Ich glaube, die Platte ist noch nicht raus. Die kommt erst noch, Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes.
Ich frage mich gerade, ob es gut ist, dass wir den Podcast mit sowas beenden.
Ist doch schön. Mal richtig was optimistisch. Nächste Woche verspreche ich, gibt es optimistische Musik.
Ja, dann machen wir mit Gummibärchen.
Da gibt es was Optimistisches auf die Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Ihr hört uns jede Woche auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Liked unsere Facebook-Seite. Und folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @stefansimond und @themöller_s. Lasst uns Kommentare und Feedback da immer an simond@pixeldiskurs.de. Und dann, denke ich, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sind definitiv dabei und ihr hoffentlich auch. Bis dann.
Bis dann, ciao.